sich selbst ins Knie beißen oder wie es seit gestern heißt, Antonio Rüdiger.
Das habe ich ehrlicherweise gar nicht so mitbekommen. Das habe ich erst später dem Internet entnommen.
Das ist der Suarez von Berlin-Neukölln.
Ja, aber wirklich, ne? Ja, toll. Also, scheiße, nee.
Das war aber auch vom Pogba eine Leistung zum Anknabbern.
Ja, ganz genau. Hör mal, ich habe gestern bei dem Frankreich-Spiel, ne? Ich habe so häufig Scheiße geschrien. Ich habe schon gedacht, ich hätte das Baguette-Syndrom, ne? Boah, der hing mir schon eine halbe Stunde, hing der mir schon auf der Hirnrinde. Ich bin froh, dass ich den los habe.
Ja. Ich war auch völlig überrascht davon. Ich dachte nämlich, du hättest Merdenimmunität.
Oh Gott. Das war völlig klar, ey. Wenn du glaubst, du hättest den Keller schon erreicht, dann kommt Lukas Vogelsang mit der Schippe und unterkellert dir nochmal das Souterrain.
Ja. Oh. Ach, man muss ganz kurz mal die Hörer abholen, die auch schon ins Daily heute reingehört haben.
Ja.
Niemals vergessen, Eisern Union, Eisern Union. Oder wie es bei Mike Nöcker heißt?
Nürnberg.
Muss war wirklich mit einigem Elan vorgetragen. Das und, muss man wirklich auch mal anerkennen.
Und ich weiß noch nicht mal, wie das passieren konnte, weil in dem Manuskript stand natürlich erster FC Union Berlin. Also ich tippe mal darauf, dass es zu später Stunde war.
Da gehe ich auch mal von aus. Ich glaube mal, da war späte Stunde und da hat wohl einer dem Wein wieder ein bisschen zu sehr zugesprochen. Was, Mike?
Willst du mir hier Alkoholismus unterstellen?
Ja, selbstverständlich. Sonst war lang so und kenn weit.
So kenne ich euch.
Nürnberg in den Daily bringen unter Weineinfluss, das ist doch Club Med.
Alter. Ja, er war besser als, also können wir jetzt anfangen, er ist ja nicht zu fassen.
Ja,
ja.
Womit wollen
Reden wir doch über Fußball. Wollen wir direkt jetzt über Fußball reden oder nach der Musik, Mike Nöcker?
Dann kann ich vielleicht erstmal Werbung machen?
Ach ja, auch. Oh Gott, das ganze Geld, ey.
Ja, so. Im Grunde genommen ist ja, wenn man das Spiel von gestern mal nimmt, ne, dann wäre ja tatsächlich hohe Sicherheit, ich muss nochmal sagen, jetzt kommt Werbung, da wäre natürlich hohe Sicherheit, aber auch so ein bisschen, so ein leichtes, so eine kontrollierte
Offensive, eigentlich die kontrollierte Offensive Richtung Vermögen, möchte man sagen. Ne?
So ist es. Das wäre eigentlich eine ganz gute Taktik gewesen, so wie es Alvest macht. Alvest powered by Allianz, richtet sich nämlich an Kunden, die keine Lust auf Null- und Negativzinsen haben und diese idealerweise in ihrer Anlagestrategie vermeiden möchten. Deswegen gibt es einen Mix aus der hohen Sicherheit und den hohen Renditechancen. Zum einen eben langfristige Investitionen in ausgewählte ETFs und Investmentfonds. Auf der anderen Seite eben das renditestarke Sicherungsvermögen der Allianz. Das zusammen macht Alvest aus. Und wir haben uns ja schon wahnsinnig viel Mühe gegeben, um diese Partner, das machen wir eigentlich immer, damit ihr auch Lust auf diese Werbung habt.
Ja, ja.
Und, ne, haben wir uns wahnsinnig viel Mühe gegeben, das auch immer so einzufügen. Ich erinnere nur an von Dani Alves, Lukas natürlich mal wieder, von Dani Alves zu Alves und so weiter. Das war sehr gut gemacht. Und die richtig guten Werbepartner, die denken sich im Laufe der Kooperation auch was aus.
Ja.
So, und das ist nämlich was für dich, Micky. Weil jetzt bin ich gespannt. Man glaubt es nicht, aber bis zum 14. Juni gibt es jetzt 15 € Bonus auf einen Vertragsabschluss.
15 MML!
So.
Da gehen Sie also demnächst in die Allianz Arena Ihres Vertrauens.
Ja,
und
online.
Da brüllen Sie es dann. So.
Ja, das ist schön. Genau. Ja. Sehr schön, wenn die Stadien, wenn die Stadien demnächst wieder voll sind in der Allianz Arena, will ich euch alle 15 MML.
15 MML!
Die Website dafür ist alvest.de, alvest.de/fußballmml. Das Ganze gibt es natürlich nur exklusiv. Nur exklusiv für die Hörer von Fußball MML.
You're simply Alves!
Okay, dann darf ich aber auch nochmal mit Dani Alves hinten rechts, wäre Kimmich ja für die 6 frei. Die Nationalmannschaft. Man muss auch mal ein bisschen national denken.
Hey Ladies, ich bin auch für 6 frei.
Ich muss dazu sagen, dass die Werbung natürlich vor diesem Spruch schon zu Ende war.
Also nur,
wir sind lang nicht mehr in der Werbung.
Ja, das ist richtig.
So, wollen wir rein?
Ja.
Wollen wir hochkonzentriert hinein ins Spiel? Ja. Dann Musik bitte.
Ja.
Fußball-MML, Fußball-EMML, so muss es natürlich logischerweise richtig heißen. Wir sind sowas von auf Ballhöhe mit Micky Beisenherz.
Ich grüße ganz herzlich.
Du hast gezuckt und dann dachte ich, du wolltest vielleicht erst...
Ich wollte euch beide heute vorstellen, weil ich mir überlegt hatte.
Ja, oh Gott, er hat sich was überlegt. Mike, halt die Fest, brace yourself, er hat sich was überlegt.
Hier ist der Mann, der mit der Luca-App noch immer bei Kassop kocht über 2019 eingeloggt ist. Hier ist Micky Beisenherz. Und hier ist der Mann, der in Gütersloh bei den jungen Klubberern war. Hier ist Mike Nöcker.
Und Lukas wird übrigens mit C geschrieben. Und wer das anders schreibt, kriegt sowas von auf die Fresse. Wird blockiert von Lukas Vogelsang.
Mit C.
Mit C.
OSC für alle.
So, Freunde. Das war wunderbar.
Wir müssen sofort rein in die Szene dieser Woche, in das Tor dieser Woche. Ja. Kurz. Eimsbüttel gegen 21 Uhr am Montag. Mann, es ist ein enges Spiel, 6 gegen 6. Micky Beisenherz führt den Ball auf der rechten Seite. Ich hinterlaufe ihm und sage, Micky, gib mir den Ball und lauf einfach zentral steil. So er macht das Micky Beisenherz kann ja eben auch wie Micky Beisenherz rennen, ist fantastisch. Ja. Ich nehme meinen Gegenspieler aus dem Game, gehe einen Schritt nach vorne und dann ziehe ich eine Flanke in den Strafraum. Und Micky Beisenherz, was hast du in der Sekunde gedacht? An wen hast du gedacht?
Ich habe an diese legendäre Szene gedacht, die ich noch am selben Tag bei Twitter retweetet habe, als der Flankenlauf des Schweden, dessen Namen ich leider vergessen habe. Was?
Ja, nee. Na, der hat ja das Tor gemacht.
Ja, genau.
Der Jungberg wahrscheinlich.
Ja, kann sein, dass Ljungberg war. Auf jeden Fall
schon älter.
Schlug er die Flanke rein vor 17 Jahren. Und Henrik Larsson ging quasi im Strafraum wie ein Torpedo, lag er waagerecht in der Luft und hämmerte mit dem Kopf wie ein Flugkopfball den Ball ins Tor. Und ich wirklich binnen Bruchteilen von Sekunden dachte ich, wie hat Larsson es gemacht und habe es ihm einfach gleich getan. So, ich sah wahrscheinlich eher aus wie Frank-Walter Steinmeier bei seinem Grußvideo an die deutsche Nationalmannschaft. Bei meinem Kopfball, aber es fühlte sich an wie der Larssonsche Torpedo und es war einfach ein unglaublich befriedigendes Gefühl. Und dieses Feld, wo wir spielen, das ist ja inmitten dieser Projects, dieser Sozialbau-Hochhäuser. Und viele haben auf dem Balkon kurz vergessen, ihre Familienmitglieder zu verprügeln, weil das eine derartig tolle Szene war. Es war wirklich, sie standen, es war Standing Ovations, ja.
Ich hänge an euren Lippen. Ja. Ich kann wirklich, das ich will, ja. Also...
Ja. Mich hat die Emotion dieses Tores durch die Hälfte der Woche schon getragen. Ja. Ich habe das schon so vielen Leuten erzählt.
Geht mir auch so.
Ich flanke, Micky Kopfball-Tor. Ja, ganz einfach. Ja. Ganz einfach.
Oh, bitte. Ja, Fußball könnte so einfach sein.
Das ist richtig. Also wir halten, pass auf, also Licht und Schatten. Ne? Also Jogi Löw hat die Hand noch nicht am Pokal, aber immerhin schon wieder
an der Nase.
Am Eierbecher. Also von daher. Also,
komm, ich Dirk.
Ich hingegen, ich bin gerade von unserem großartigen Podcast- und Fußball-MML-Team darauf hingewiesen worden, dass ich heute quasi Headline-Geber bei 11 Freunde bin.
Ah, ja.
Netzreaktionen nämlich zum Spiel Frankreich gegen Deutschland.
Ja.
Mein Tweet ist zur Headline gemacht worden.
Ja.
Kurz zusammenfassend das Spiel, knapp aber deutlich.
Ja, das habe ich gestern auch gesehen. Und ich habe noch, als ich das sah, diese prägnante, da habe ich nur gedacht, Mensch, Mike, geht doch.
Ja.
Ist der Raymond Carver der Fußballüberschrift.
Ich dachte nur, Mike, Mike, das war ja richtig gut und prägnant. Was war los? Nein, ja, aber genau das ist es. Also fasst es ja perfekt zusammen. Wie empfinden wir denn jetzt diesem Spiel gegenüber? Es war ja jetzt eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, sie haben da halt gegen den fucking Weltmeister gespielt und auch den höchstwahrscheinlich ersten Anwärter auf den Europameistertitel auf ein in allen Mannschaftsteilen eigentlich nahezu perfekt besetztes Team sind sie getroffen und haben dagegen sich eigentlich ganz gut behauptet. Sie waren halt in der Defensive so anfällig, wie man es halt gegen ein Team wie Frankreich zwangsläufig ist. Und in der Offensive punktuell dann halt einfach nicht, sie waren halt dann doch auch zu harmlos, muss man sagen. Weil die wenigen Möglichkeiten, die du dann kriegst und die da waren, da musst du dann halt wenigstens eine von nutzen. Aber es ist nicht so, als hätte es das nicht gegeben. Immerhin.
Ich hatte ein ähnlich ähnlichen Gedanken wie Mike. Ich hatte gleich danach, ich glaube, ich habe sogar auch in die Gruppe oder so geschrieben, ich hatte diese Idee, nicht chancenlos, aber irgendwie chancenlos.
Ja.
Weil bis auf Gnabry und Müller, so richtig zwingend war es ja nicht. Man hatte immer das Gefühl, die Franzosen lassen uns kommen, dann monstern die auf der 6 und in der Innenverteidigung jeden Ball weg.
Ja.
Und dann weißt du, und das hat ja dieses, also nochmal kurzer Einschub, wenn der größte Jubel in der zweiten Halbzeit ist, dass das Benzema-Tor nicht zählt, weißt du halt, dass die Franzosen dem 2-0 näher waren als wir dem Ausgleich. Und das siehst du, und auch dieser unglaubliche Wackler von Mbappé, wo er gegen zwei Gegenspieler auch noch neuer ausguckt. Ja. Und du denkst, okay, dann ist das eben eine absolute Weltklasse-Mannschaft, der dann eben auch diese zwei Szenen reichen, um zu sagen, hey, wir sind auch noch da. Das und deswegen ist es, halt, ne? Deswegen finde ich, passt auch die Analyse nicht. Naja, wir haben ja nur durch ein Eigentor verloren.
Nee,
das Tor
ist,
wäre
das
gefallen.
Das ist natürlich Unsinn.
So, das wäre so oder so gefallen. Ich finde auch, man kann Mats Hummels überhaupt keinen Vorwurf machen. Er ist das Ende einer langen Fehlerkette gewesen.
Genau.
Und da auch nochmal ein Einschub, die sich auch daraus aus dieser Aufstellung speist. Weil die Franzosen hätten ja nicht so blank gestanden, wenn Kimmich es nicht immer wieder in die Mitte gezogen hätte.
Ja.
So, aber das ist einfach dieses Gefühl, Deutschland durfte spielen und die Franzosen mit Chefpragmatiker Deschamps haben sie einfach kommen lassen und haben dann ab und zu mal gesagt, übrigens, wir sind der amtierende Weltmeister.
Ja, genau. Ja, also das speziell diese Szene von Mbappé hat halt einfach wieder so unglaublich deutlich gezeigt, wie brandgefährlich die da sind. Also dieses Gefühl von, da stehen, ich weiß gar nicht, ob es nur zwei, ich glaube, es hatte das Gefühl, es waren sogar drei Verteidiger, die da irgendwie dabei standen. Und dann macht er diesen Wackler und dann aber so einen präzisen Schuss. Und dann merkst du halt auch wieder, wie auf diesem Niveau dann nur Millisekunden und wenige Millimeter entscheidend sein können. Wo du gerade noch denkst, ach, die Situation ist doch eigentlich einigermaßen im Griff. Und dann fällt dir wieder ein, warum der Kerl 180 Millionen gekostet hat. Tja.
Man sieht auf jeden Fall sehr deutlich, oder man hat gestern auf jeden Fall sehr deutlich gesehen, Frankreich spielt, glaube ich, seit 2018 so zusammen mit diesem System.
Ja.
Die schmieren wie eine Kette sozusagen zusammen. Die wissen genau, wo jeder läuft. Die wissen genau, wo jeder steht. Deutschland hat zum zweiten Mal hintereinander jetzt in dieser Formation gespielt und hat eigentlich, wir haben es ja gegen Lettland, aber trotzdem haben sie es ja sehr gut gemacht und haben da ja auch diese versucht, offensiv hochgedrückte Dreierkette sehr gut umzusetzen, auch mit Tempo umzusetzen. Das hat ja alles 0,0 funktioniert. Also man hatte überhaupt gar keine Idee letztlich.
Ja.
Ich glaube, Loris hat nicht einen einzigen Ball halten müssen im gesamten Spiel.
Ja.
Die einzige Chance, die einzige Großchance von Gnabry ging drüber. Ansonsten war der, glaube ich, nicht ein einziges Mal am Ball oder musste in irgendeiner Form parieren. Und das finde ich dann ehrlicherweise schon frappierend, wenn du in den 90 Minuten, wenn man das mal so ein bisschen seziert, das Spiel, dann durfte gefühlt Deutschland 80 Minuten spielen. Man hat sie sehr weit kommen lassen, also bis 20, 30 Meter vom Tor. Und dann wurde halt ein bisschen hin und her geschoben. Und in den 10 Minuten haben sich die Franzosen gedacht, so, jetzt zeigen wir mal ganz kurz, was wir so können.
Genau,
jetzt
ist auch gut.
Naja, wenn du 1-0 hinten liegst und du drückst, und die Chancen haben aber trotzdem die Franzosen mit den zwei Abseitstoren und dem Pfostentreffer von Rabiot, den darf man ja auch nicht unterschlagen.
Ja, stimmt.
Dann weißt du einfach, wie sinnlos das ist. Aber noch etwas anderes hat sich gezeigt. Also allein an dieser Ideenlosigkeit. Ich habe ein Gefühl gehabt, so ab der 35. Minute, das habe ich sonst nur bei Hertha BSC spielen.
Um Gottes
Willen. Da sind gute Spieler auf dem Platz. Aber es gibt kein überordnendes System, womit du jetzt einen stärkeren Gegner bespielen könntest. Also, wo sind die tiefen Wege gewesen? Wo sind die, wie Nils Stratmann gesagt hat, die Opferwege gewesen? Wo ist mal eine Idee gekommen, hinter die Kette zu spielen? Also, du hast ja nie dieses Gefühl gehabt, was du zum Beispiel noch 2016 hattest im Halbfinale mit Draxler und so.
Ja.
Also, jetzt nicht wegen Julian Draxler, aber sondern weil die Taktik irgendwie funktioniert, wo du gesagt hast, okay, da sind zumindest die offensiven Läufe.
Ja.
Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Du hast in keiner Sekunde gedacht, okay, da gibt es eine übergeordnete Spielidee, die diesen Franzosen jetzt irgendwie versucht, mit unseren Mitteln beizukommen.
Ja.
Und da hat zum Beispiel Oliver Fritsch, wie immer, fantastisch bei Zeit Online geschrieben, wir haben den Kampf angenommen. Ja, also ja. Erinnert euch an die Szene mit Kimmich, wo er wen trifft er im Gesicht?
Ach so, Hernández.
Hernández ja. Im Gesicht getroffen. Dann gab es viele Szenen, wo man natürlich Beifall geklatscht hat, weil Toni Kroos plötzlich im Mittelfeld diese kleinen Nicklichkeiten ausgetauscht hat. Aber Deutschland hat sich mit diesem Spiel kleiner gemacht, als es ist, weil wir haben ja extrem gute Techniker auf dem Platz. Ja. Wieso ist es dann am Ende nur ein Kampfspiel? Ja, und das führt uns am Ende wieder zu der These, die wir seit 2017 mit uns rumschleppen. Jogi Löw ist ein Trainer ohne Plan B. Mhm. So. Und in diesem Fall nicht mal mit einem guten Plan A, aber da hast du auf der einen Seite den Pragmatiker Deschamps, der einfach seine Weltklasse-Elf ekelhaft verteidigen lässt. Auf der anderen Seite ein Trainer, der sagt, okay, wir machen das jetzt mit der Dreierkette, so wie wir machen das jetzt mit den Fähnchen. Und wenn das nicht klappt, ey, da habe ich noch eine Idee. Wir machen das weiterhin mit der Dreierkette, aber Volland spielt links.
Ja, ja.
Das wollte ich nämlich sagen, ne? Also ich meine, da haben wir Jogi Löw, der uns offensichtlich hört, eingeflüstert, eingetrichtert, bis er es endlich gemacht hat, Kevin Volland mitzunehmen.
Ja.
Wir haben natürlich einen großen Fehler gemacht.
Wir haben nicht gesagt, wo.
Genau, wir hätten natürlich sagen müssen, wo.
Richtig.
Ja.
Ich habe lange auf die Einwechslung des Mittelstürmers Christian Günther vom SC Freiburg gewartet. Die klassische 9. Also da habe ich doch, warum kommt der denn nicht?
Ja.
Das Gute
der lange.
Das Gute ist ja, muss man auch mal sagen, bei diesem Turnier, die UEFA hat ja so lange den Modus geändert, dass Deutschland quasi nicht ausscheiden kann.
Sie haben wirklich viel dafür getan, ja.
Ja. Also insofern, guter Dritter. Wenn wir zu den drei besten, vier besten, ne? Dritten gehören.
Ja, ja. Ja, also es wäre jetzt ganz gut, mindestens 4 Punkte aus den nächsten 2 Spielen zu holen. Also eigentlich, nein, die müssen natürlich jetzt gegen Portugal, wäre es schon ganz gut, einfach direkt mal stumpf zu gewinnen. Ist auch fürs Selbstbewusstsein nicht verkehrt. Und dann gegen die, wie ich finde, gar nicht so schlechten Ungarn, dann halt eben auch zu gewinnen. Dann bist du mit 6 Punkten relativ safe weiter. So.
Aber du darfst dich doch auch nicht darauf verlassen, dass du 3 Punkte gegen diese Ungarn holst.
Nee,
das
eben.
Sind ja, das sind ja die Mexikaner Europas. Ja, da muss man eben ein bisschen, okay. Da muss man ein bisschen aufpassen. Ja, also denk an die WM 2018. Wenn du dann reingehst und sagst, ach komm, jetzt hat's gegen Portugal auch nicht geklappt, aber wir müssen ja nur 3 Punkte und 2 Tore gegen die Ungarn holen, dann stehen da immer noch Gulaschi und Willi Orban und sagen, Moment.
Ja, absolut. Moment. Also Gulaschi auch wieder, ein paar richtig geile Szenen gehabt. Das ist schon, das ist halt schon ein Wahnsinnskeeper. So.
Was mich total ärgert, ist, dass wir überhaupt kein Tempo in das Spiel gebracht haben. Also ich kann mich an Länderspiele erinnern, wo wir über die Außenposition so viel Tempo hatten mit Sané, mit Timo Werner. Mhm. Nichts davon war gestern zu sehen. Gefühlt fehlte ein Mann in der Offensive, im Umschalten.
Ja.
Also es gab null Geschwindigkeit und ehrlicherweise ja auch keine einzige Torchance. Also bis auf Gnabry klammern wir aus, das war natürlich super herausgespielt, ohne Frage.
Ja.
Aber mir hat Müller nicht gefallen, dieses Gehopse da hin und her und irgendwie alles wirkte so wahnsinnig planlos letztlich.
Ja, ja. Ja.
Und das ist ehrlicherweise, wenn man sich die Namen nochmal auf der Zunge zergehen lässt, also es ist ja auf der einen Seite muss man natürlich über die Spieler von Frankreich schwärmen, wen die da alles in ihren Reihen stehen haben.
Ja.
Aber es ist jetzt nicht so, dass sich unsere Jungs irgendwie dahinter verstecken müssen. Ein Havertz oder ein Sané oder ein Gnabry. Das sind ja alles irgendwie grandiose Kicker.
Ja.
Und dass da tatsächlich man quasi eine kontrollierte Defensive irgendwie ganz gut hinbekommen hat, aber für die Offensive überhaupt gar keinen Plan hatte, das finde ich ehrlicherweise ein bisschen erschreckend.
Ja.
Ja, vor allen Dingen, weil ich habe gedacht, wir haben die ganze Zeit darüber gesprochen, wie anfällig unsere Dreier- oder Vierer- oder Fünferkette ist über die Außen und dass wir die nicht richtig besetzt kriegen. Jetzt muss man sagen, Hernández ist kein Stammspieler beim FC Bayern München, kein Fester. Also das wackelt immer wieder. Pavard ist offensiv teilweise eine Sensation, aber hat ja auch Defizite in der Rückwärtsbewegung. Ja. Und Kimpembe ist auch nicht über jeden Zweifel erhaben als zweiter Innenverteidiger. Das heißt, eigentlich müsstest du doch ansetzen und sagen, wir vertrauen dem. Wir haben Radio Müller wieder dabei.
Ja.
Wir haben Gnabry, Champions-League-Sieger mit dem FC Bayern. Wir haben Havertz, Champions-League-Sieger und Torschütze mit dem FC Chelsea. Können wir die vielleicht anders beschäftigen? Aber das habe ich überhaupt nicht gesehen. Das ist aber genau wieder das, was ich meine. Du kommst am Ende immer wieder bei Jogi Löw an. Und ich war bereit, ihm auch Chancen einzuräumen und zu sagen, okay, vielleicht war 2018 noch mal ein Ausrutscher. Aber du siehst einfach, dass er nicht State of the Art coacht. Mhm. Weißt du, du hast keine Veränderung. Er muss nicht Pep Guardiola werden, der in der zweiten Halbzeit dann 18 Mal sein System ändert, dass selbst seine eigene Mannschaft darin verloren geht. Aber kannst du dir bitte irgendwann überlegen, dass du nicht in die Tiefe kommst und dann spätestens zur Halbzeit auf eine Viererkette umstellen, Kimmich ins Mittelfeld ziehen und dadurch halt auch, also was ja passiert ist, wenn du Kimmich ins Mittelfeld ziehst, hast du plötzlich die Absicherung. Und dann kann ein Gündogan, der war komplett verschenkt in dem Spiel gestern, der offensivstärkste Mittelfeldspieler von Manchester City, dem Meister der Premier League, war nie in Tornähe.
Einmal.
Aber der müsste halt 2 bis 5 Mal in die Position kommen. Der hat einen sensationellen Distanzschuss, Groß ja übrigens auch, aber wenn du die Spieler nicht in die Position kriegst, wenn die alle, es ist doch wie bei uns, wenn wir in Eimsbüttel 6 gegen 6 spielen, du siehst doch sofort, wenn eine Mannschaft zu tief steht.
Ja.
Und die Deutschen standen zu tief.
Genau.
Absolut. Das hat mich zutiefst enttäuscht.
Ja, ein bisschen mehr Variabilität wäre da schon ganz schön. Das kann man ja wohl von einem Trainer auf Weltniveau erwarten. So.
Ja, ist richtig. Ab Juli dann.
Ja.
Ende Juli.
Genau. Das
ein letzter Gedanke noch zu Löw, was mich wirklich ärgert ist, gerade der europäische Fußball verläuft jetzt seit 20 Jahren in Zyklen. Erst waren da die Franzosen, 98 Weltmeister, 2000 Europameister. Genau. Dann war ein bisschen Überraschung mit Griechenland. Dann kamen aber die Spanier, 08, 10 und 12.
Ja.
Und dann kam Deutschland. Und es ärgert mich mit Blick auf dieses Turnier und diese Aufstellung jetzt 14. noch mehr.
Seit nur 14.
Ja, 14 Weltmeister. Aber wir hätten 16, da waren die Franzosen noch nicht die Franzosen von heute. Das keimte gerade auf.
Genau.
Das hätte Löw niemals verlieren dürfen in diesem Halbfinale gegen Frankreich. Der Europameister hätte Deutschland sein müssen bei diesem Turnier. Ich habe mir gerade noch mal die Doku der ARD angeguckt. Das war auch die beste Mannschaft dieses Turniers.
Ja.
Und dann fliegst du gegen die Franzosen viel zu früh raus. Und das Finale ist ja ein Beweis dafür.
Ja.
Sie verlieren halt gegen Europameister Eder, der dann da eingewechselt wird und Ronaldo coacht an der Seitenlinie. Und sie verlieren gegen das Portugal, was ja auch noch nicht so gut war wie jetzt.
Genau.
So, das heißt, Deutschland hat den Zyklus verpasst. Und das ärgert mich seit gestern Nacht noch viel mehr, als es mich die letzten 5 Jahre geärgert hat.
Ja, das ist etwas, was Katie Price selten passiert ist, den Zyklus verpassen.
ich habe mich extra zurückgehalten.
Ja.
Ich habe mich extra zurückgehalten. Ich sah ihn vor, also man muss einmal dazu sagen, ich sitze dir ja gegenüber hier im Studio und ich sah ihn, ich konnte an deiner Stirn sehen, wie er entsteht.
Ja, bevor einem da schon wieder Misogynie vorgeworfen wird, kann man natürlich auch wunderbar auf Oliver Pocher münzen, ne? Falls einem das lieber ist. Ist ja so ein bisschen die männliche Katie Price, also von daher.
In der Regel.
Wo waren wir stehen geblieben? Ja,
im Fußball.
Exakt. Da ist wirklich was liegen geblieben. Genau aus den Gründen, die du gerade richtigerweise alle aufgeführt hast, Lukas. Ich schließe mich deiner Meinung vollumfänglich an, denn jetzt ist die Tür wahrscheinlich zu, was das angeht. Denn jetzt sind andere dran, noch. So.
Für den Zyklus.
Ja.
Also ich sag mal so, ich fand das ganz gut. Ich habe das unglaublich gerne das Nachspiel gestern geschaut mit Christoph Kramer und Per Mertesacker.
Können wir da vielleicht übrigens mal ganz kurz ein kleines Sonderlob aussprechen? Also ich finde bin ja in dem Falle Vertreter der ARD, deswegen muss ich das ja deutlich sagen. Also auch das ZDF hat da wirklich einen sehr guten Griff getan.
Ja.
Mertesacker gut, Christoph Kramer fantastisch. Ich höre dem so wahnsinnig gerne zu.
Der redet auch wirklich toll.
Ja. Ja, wirklich ganz großes Kompliment, ganz toller, also wie gesagt, ne, Mertesacker auch sehr gut, ganz klar. Kramer begeistert mich noch ein bisschen mehr. Ich finde, wahnsinnig präzise, sehr zugewandt. Er kann das super formulieren, dass dann auch ein Doofus wie ich das alles versteht. Also wirklich sehr, sehr gut.
Ich habe mich gefreut, dass Yannick Noah auch im Studio gilt.
Mann, ich habe die ganze Zeit überlegt, kann man den?
Ich habe aber auch überlegt.
Ich habe mich auch gefreut.
Ja.
Also ist ja auch, jetzt kommen wir die alten Kreta-Geschichten, ist ja auch ein Riesenheld, ne? Weil auf Kreta sind ja fast alle Olympiakos-Fans und der hat ja sein Spätwerk bei Olympiakos verbracht und ist da, glaube ich, Sportdirektor mittlerweile, wenn mich nie alles täuscht.
Ah ja, mach Karambö. Sein.
Ja. Karambö, große Legende. Ja. Nicht nur bei Real Madrid, sondern auch bei Olympiakos Piräus. Fand ich großartig, so einen Gast da auch zu haben, der dann mal seine Einschätzung gab. Entschuldigung, ich habe keinen Übersetzer auf dem Ohr.
Muss ich aber ganz kurz, wenn wir schon Props verteilen für die Gäste und für die Experten beim Fernsehen, großen Applaus, große Props für Almut Schuld.
Ja, absolut.
Sensationell. Definitiv.
Auch sehr gut. Sehr gut. Ja, total.
Es so ist sowieso, ich hab gedacht, zwar saß dann immer da noch Béla Réti, wo ich sage, wie kann man Béla Réti nicht die Ungarn kommentieren lassen? Also, das ist ja auch eine Frechheit. Aber Béla Réti, Sandro Wagner übrigens, schon mein Gefühl, den haben sie sich ja gerade von The Zone ausgeliehen. Mhm. Sandro Wagner, da sitzt sehr, sehr viel Gegenwart und auch Zukunft des deutschen Sportfernsehens, weil du hast nicht mehr so die ganz alten Gesichter. Also Delling geht dann noch zu Lanz,
ja.
Aber du hast halt einfach plötzlich Christoph Kramer, Per Mertesacker. Es ist auch mal so erfrischend, weil wir sind über die Jahrzehnte eben mit Delling und Netzer groß geworden. Dann sitzt da Oliver Kahn. Also da saß ja immer die alte Generation, mit denen wir halt so groß geworden sind.
Du sag einmal, Oliver, sagst du denn
und das? Und es ist so wunderbar, dass jetzt die 2014er Weltmeister, also Kramer ja auch, wissen alle anderen, nur er nicht, die 2014er Weltmeister jetzt auch so eine Rolle spielen, weil das ist eben unsere Generation. Das sind unsere Weltmeister, weil die Weltmeister 90, ja, die sind jetzt halt 31 Jahre älter. Ich finde das ganz gut, dass da sowohl ZDF als auch ARD den Generationenwechsel geschafft haben und mit Mertesacker, mit Kramer, mit Schweinsteiger einfach Leute haben, denen ich gern zuhöre und mit denen ich halt groß geworden bin.
Genau.
Und auch wirklich Experten zu haben, die auch analysieren können, ne? Und nicht nur Phrasen dreschen und draufhauen und für den billigen Applaus den einen oder anderen raushauen.
Jetzt ist es, ich möchte es nicht mehr hören, wie hier auf von hinten Experten rumgehackt werden. Wir sind Europameister 96, wir sind Weltmeister, wir haben den Zyklus, haben wir erfunden. Und ich muss mich endlich hier von so einem Neidhammel, so einem typisch Deutschen, hab mir gestern noch den Reifen zerstochen von meinem Ford Mustang. Und jetzt muss ich mir hier von den, das ist das Allerletzte, aber das ist typisch Deutschland. Ich mache eine Halle-Tour am Grand Canyon.
Mit Peter Neururer
mit
zusammen.
Peter Neururer und Wolfgang Fierek. Und Wolfgang Fierek.
Folgende Geschichte. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber Basler war ja im Kader der EM 96.
Das ist richtig.
Und ist dann im ersten Training von Christian Ziege umgegrätscht worden und, glaube ich, am Knöchel verletzt, durfte deswegen nochmal nach Deutschland, wurde da behandelt und kam zurück. Und in seinem ersten Training danach wurde er von Christian Ziege am Knöchel umgedreht. Und deswegen ist er nicht wirklich Europameister, weil Christian Ziege keinen Bock auf Mario Basler hat.
Is that so?
Ja, das habe ich gelesen.
Das ist ja sehr lustig.
Das ist meine neue Lieblingsgeschichte.
Das ist ja witzig. Und das ist im Grunde genommen, hat dasselbe quasi dann später nochmal Kevin Prince Boateng mit Ballack gemacht, allerdings in diesem Falle so sogar mannschaftsübergreifend.
Ja.
Aber ist das nicht, wenn wir gerade über die Expertenrunden sprechen, ist das nicht die große Pointe aus der Sicht des Sommers 2010, dass da jetzt Kevin Prince Boateng sitzt in der ARD und nicht Michael Ballack?
Ja. Ja, und bietet an dieser Stelle ja auch nochmal Ballack im öffentlichen Raum nochmal an, doch mal gemeinsam Kaffee trinken zu gehen. Was Ballack ja offensichtlich bis zum heutigen Tage konsequent verweigert.
Wahre Größe kommt aus dem Wedding. Und was richtig geil ist, ihr müsst mal was machen, Lifehack, ihr müsst das nächste Mal, wenn Kevin Prince Boateng in der ARD ist, die Augen schließen. Mit ein bisschen Fantasie sitzt da Steffen Freund. Weil das ist total geil. Steffen Freund hat ja so ein Brandenburger Idiom.
Ja.
Und dieses raspelkurze Weddinger Berlinerisch ist ja sehr nah dran.
Ja.
Und ich finde das geil. Die haben eine ganz, ganz ähnliche Diktion. Also ich habe Kevin Prince Boateng nie länger in so, also weil er ja vorher auch nicht Experte war, aber auch nie länger in Interviews gesehen. Aber er spricht sehr nah an dem Idiom und an der Diktion von Steffen Freund. Es ist unglaublich lustig.
Ist ja interessant. Also wenn Michael Ballack jetzt die Sendung sieht und die Augen schließt, weiß er nicht, Freund oder Feind. Ne? Ja. Ja, ist so schön. Also Kevin Prince Boateng auch sehr gut. Ich glaube, der wird im Laufe dieses Turniers als Experte sogar noch deutlich stärker werden, wenn das ist ja dann, also man muss ja mal ein bisschen aufpassen, wenn man das nicht jeden Tag macht, dass man sich vom Medium Fernsehen nicht einschüchtern lässt. Und wenn Kevin Prince Boateng erstmal noch mehr verinnerlicht hat, dass ihm da der Teppich ausgerollt wird, wird er, glaube ich, als Experte noch stärker werden. Aber ich finde die Besetzung total gut. Ich finde das eine sehr, sehr gute Wahl. Mag ihn sehr und finde, das ist der einzige, den ich seit Jahrzehnten im deutschen Fernsehen gesehen habe, dem ein Nadelstreifenanzug gut steht. Da hat ja Eckhard von Hirschhausen im Laufe der Jahre sehr viel kaputt gemacht.
Ich weiß nicht, ob es der gleiche Nadelstreifenanzug ist, den er auch bei Meine Elf, die Playlist der Stars, getragen hat. Ja. Aber ich hatte ihn ja auch mal im Interview und er ist einfach wirklich, wirklich aber, ein es ist toller Kerl.
Aber Nadelstreifen kannte er eben sonst immer nur vom Wedding bei dem, an den Spielplätzen.
So, Jetzt haben wir
einen 8-Minuten Exkurs gehabt, ja. Und das hat angefangen mit, übrigens, Christoph Kramer hat das sehr richtig analysiert.
Ja.
Jetzt bringen wir das zu Ende.
Aus der Kategorie absolute Volltrottel loben Experten.
Nee, er hat gesagt, dass das wenig Aussagekraft hat, dieses Spiel,
ja.
Weil Frankreich einfach schon direkt der beste Gegner ist, das wussten wir vorher, und weil eben den Deutschen die Franzosen überhaupt nicht liegen. Das heißt, man hat weder die echte Stärke von Frankreich gesehen, auch die, da hat man immer das Gefühl, die können noch zulegen, jede Sekunde. Man hat aber, glaube ich, auch noch nicht das richtige Deutschland gesehen. Deswegen hat für ihn dieses Spiel wenig Aussagekraft, außer dass Deutschland jetzt halt 0 Punkte hat. Und Portugal und Frankreich haben jeweils schon 3. Das heißt, du bist direkt in Zugzwang. Aber er sagt, dieses Spiel ist nicht der Gradmesser für die Leistung bei der Europameisterschaft. Außer natürlich, du hast am Ende Frankreich wieder im Finale. Aber Frankreich ist einfach was anderes im Moment. Die sind ein Stück über den anderen Mannschaften.
Ihm hat aber das französische Spiel auch nicht besonders gefallen, ne?
Also nein, weil es ist, das sagt der Tobias Escherhoff, das ist auf Twitter, er sagt, wie kann das sein? Ihm blutet das Herz als jemand, der Taktik und Spielintelligenz liebt und vor allen Dingen das Spielvermögen dieses Mittelfelds mit Pogba und Rabiot und was auch die Stimmung kann. Er sagt, das ist natürlich, der Zweck heiligt die Mittel, aber dass Deschamps eine Mannschaft mit diesem Talent so ekelhaft defensiv und pragmatisch coacht, tut ihm weh als Freund des guten Fußballs und des schönen Spiels. Und das empfinde ich auch so. Ich meine, so haben die haben ja 2018 auch nicht jeden Gegner aus dem Stadion geschossen mit der Offensive, mit Griezmann, mit Mbappé. Aber sie machen halt nur das Nötigste und können sich eben darauf verlassen, dass ihre Ketten stehen. Wie du schon sagst, Mike, dass da ein Rädchen ins andere greift. Das ist eigentlich eklig anzugucken. Aber du findest auch kein Mittel dagegen. Und dann wiederum sagst du, dann sind wir wieder bei dem Eistonnen-Interview nach dem Algerien-Spiel von Mertesacker 2014, deutscher Pragmatismus. Was wollen sie? Wollen sie, dass wir schön spielen und rausfliegen? Oder wollen sie, dass wir endlich Weltmeister werden?
Genau.
Und Deschamps ist immer noch in der Eistonne.
Auf Twitter habe ich einen Tweet gefunden von Ed Lahmsteiger, Justin Kraft heißt er. Frankreich ist der Schüler in der Klasse, der auf alles scheißt, aus dem Handgelenk meist die besten Noten schreibt, obwohl er kaum lernt. Das fuckt alle ab, aber es funktioniert ja trotzdem immer wieder. Und irgendwie ist es auch so gerade im Moment. Weil, wie gesagt, eine herausragende Leistung von Frankreich war das jetzt nun auch nicht.
Ja. Ja gut, aber man muss auch immer nur dann herausragen, wenn da sind wir wieder bei dem Pferd und dem Springen. So, ist halt so.
Und dann ist halt eben auch die Frage, ob man nicht dann, weil dieser Fehler zieht sich ja durch, dass wir immer eigentlich versuchen, unser Spiel zu machen, aber wenn Gegner kommen, bei denen wir das Gefühl haben, dass sie stärker sind als wir, hat 2006 gegen Italien im Halbfinale angefangen, dann fangen wir an, auf die Gegner zu reagieren.
Und wir nicht, Jogi Löw.
Ach so, ja stimmt.
Also, das ist Löws Problem. Das ist Löws Pep Guardiola auf einer anderen Ebene.
Ja, also.
Dieses sich dann irgendwie von den anderen so einschüchtern lassen, dass man nicht sich der eigenen Stärken besinnt. Das meine ich ja. Wenn du einen Gündogan und einen Kroos im Mittelfeld hast und die müssen plötzlich die Drecksarbeit machen, dann verschenkst du sie in der Offensive. Und dann bringt das nichts. Das bringt schlichtweg nichts.
Ja.
Aber dann nochmal den Oliver Fritsch zitieren zum Ende dieses Blogs. Doch am Ende siegte Klasse gegen Willen, Talent gegen Leidenschaft, Qualität über den Mut der Verzweiflung, Kultur gegen Natur. Wobei überraschte, wie klar die Rollenaufteilung zwischen dem Weltmeister von 2018 und dem von 2014 ausfiel. Und das ist es.
Tja.
Das ist es.
Oh. Trotzdem muss man sagen, ist dieses Turnier jetzt nach dem Abschluss der ersten Runde doch schon deutlich attraktiver als die letzte Europameisterschaft, die in meiner Erinnerung eigentlich mehr oder weniger auch durch die neu entstandene Gruppenphase ein ziemliches Rumgegurke war und ein Spektakel der Mutlosigkeit, weil alle natürlich wussten, ach genau, es ist ja nicht
deutlich
möglich.
Deutlich weniger Gurken, ne, zum einen.
Ja.
Und dann aber auch mutige sogenannte Kleine, wie Nordmazedonien, die einfach irgendwie sich zerreißen und draufgehen und offensiv spielen und einfach Spaß machen.
Und sich dann auch noch die ganze Scheiße von Arnautovic anhören müssen.
Ja, das ist sowieso.
Darüber reden wir gleich natürlich nochmal. Ich wollte einen kleinen, wenn ihr okay seid damit, ja, einen kleinen Break an dieser Stelle, okay, machen,
ja,
weil wir ja noch zwei Partner mit hier
Freunde,
ja, Freunde des Hauses, Freunde des Podcasts, müssen wir quasi an dieser Stelle vorstellen. Zum einen Gorillas, das ist ein On-Demand-Lieferservice, der Lebensmittel innerhalb von 10 Minuten liefert, egal ob nach Hause oder in den Park.
Ja.
Also wenn du vor deinem Kühlschrank stehst beispielsweise und feststellst, ich habe keine Eier mehr oder Mehl fehlt, ja, oder Käse, ja, oder was dir auch.
Stehst zum Beispiel als, sagen wir mal, als deutscher Bundestrainer, stehst an der Seitenlinie, hast sie erst ins Gesicht gefasst und dann untenrum und merkst plötzlich, ach du Scheiße, ich habe abgetastet, ich habe keine Eier mehr. Wen rufe ich jetzt an? So, dann kommen die.
Genau. Und ja, dann ist Gorillas nämlich für euch da. Unter gorillas.io/de könnt ihr das Ganze nachlesen. Gibt natürlich eine App.
Das ist ja, pass auf, zur Ehrenrettung. Mickey Beisenherz hat im Sportshop-Club gesagt, so, Herr Sapay, Sie machen ja auch viel, Sie machen ja auch viel bei TikTok.
Ja. Ich bin auch keine 20 mehr.
Es gibt natürlich eine App, ja, und dann geht's ab. Das wollte ich eigentlich sagen.
Das ist geil.
EMML10 ist ja der Gutscheincode für 10 Euro Rabatt auf eure Bestellung. Für Neukunden gilt das Ganze, also die erste Bestellung. 10 Euro Rabatt mit dem Gutscheincode EMML10. gorillas.io/de ist die Website dafür.
Ich habe am Samstag mit meinen Fußballjungs, wir haben ja samstags auch so eine Gruppe, danach hat einer eine sensationelle Gorillas-Geschichte erzählt. Die waren hier vorne im Prenzlauer Berg bei uns im Duo Forni. Die müssen im Lonely Planet und in sonstigen Foren stehen als der unfreundlichste Original-Italiener Berlins. Also die Leute gehen dahin, um sich beschimpfen zu lassen.
Ja.
Und du kannst da halt bestellen und dann ist folgendes Szenario. Guten Tag, wir hätten gern zu der Pasta extra Parmesan.
Ja.
Ja, kriegen sie nicht. Ja, wir hätten gern aber Parmesan. Ja, das passt aber dazu nicht. Wir geben ihnen nicht extra Parmesan. Was haben die Jungs gemacht? Die haben bei Gorillas Parmesan bestellt.
Und dann kam
10 Minuten später so ein Typ mit einer Tüte Parmesan, hat die auf den Tisch gestellt, ist wieder weggefahren und hatten sich Parmesan für die Pasta.
Sehr schön. Ich habe noch einen zweiten Partner, auf den wir hinweisen können. Ja. Ein großes Paket hier. Was könnte denn da wohl drin sein, Mickey Beisenherz?
Ich habe schon, das ist ja nun so, wir haben ja dann und wann mal unterschiedliche Werbepartner. Und bei manchen Werbepartnern denke ich, ja, gut. Hm? Und bei manchen Werbepartnern kriege ich direkt Speichelsturz. Und das ist sowas, weil da steht jetzt gerade ein Karton unseres Werbepartners und ich sehe nur den Schriftzug wie der Pavlovsche Hund, kriege ich direkt Speichelsturz und möchte eigentlich sofort los, möchte dir diese Kiste aus der Hand reißen, möchte alles aufreißen, alles in eine Schüssel tun, da noch Mandelmilch draufkippen und Acai-Pulver und möchte mir direkt so eine Bowl machen. Ich habe wirklich, ich kann es nochmal sagen, dieser Werbepartner hat meine Frühstücksrituale gänzlich auf den Kopf gestellt. Da, wo ich früher losmarschiert bin, weil ich gesagt habe, ich brauche noch ein Rührei oder ein Omelette, geschieht es immer häufiger, dass mein Frühstück auf Bowl endet und ich mittlerweile auch völlig schamlos mir da eine riesen Schüssel voll mache, die also sowas von gehaltvoll ist, dass ich den ganzen Tag nichts mehr essen muss, weil ich mir halt eine riesige Acai-Bowl mache, in der dann halt eben da irgendwelche Goji-Bären landen, Kakaonips, Granola, Nüsse, Trockenfrüchte. Und das kommt alles von Koro, weil das natürlich einfach der, wie ich finde, die beste Online-Drogerie ist, bei der man solche Sachen beziehen kann.
Mickey Beisenherz ganz persönliche Super Bowl gibt es bei korodrogerie.de. Denn Koro soll und will Nummer-1-Anbieter für haltbare Lebensmittel werden. Das Ganze könnt ihr einfach mal nachlesen. Der Gutscheincode heißt MML und damit gibt es 5% Rabatt auf alle Artikel, also Snacks, Nüsse, Superfood und so weiter.
Innen, lieber Mike, dürfen mir gerne auch mal schreiben, wenn sie ein schönes Rezept haben. Wenn jemand wie ich gerne Acai oder Matcha Bowl isst, dann können sie mir gerne mal was schicken. Es darf nicht kompliziert sein, wo sie sagen, das musst du mal probieren. Das schmeckt auch geil.
So. Matcha Bowl oder wie es in Österreich heißt, Arnautovic.
Ich fand das ganz lustig, weil kaum spielen sie in den Stutzen und Hosen der ÖVP in den Farben, gibt schon rassistische Entgleisung. Toll, hat doch gleich gewirkt. Ja. Ne? Türkis wirkt, sag ich mal.
Ich habe sehr schön, fand ich auch bei Twitter gelesen, wenn du dir Ibrahimovic bei Wish bestellst.
Natürlich. Selbstverständlich. Ja, Arnautovic, ich meine, also das ist ja, da brauchst du dich ja nur bei der Bremer Polizei umhören, dass der Mann jetzt im persönlichen Umgang jetzt, sagen wir mal, also er ist, wie soll man sagen, Arnautovic anders. Und sein Gehirn werden keine Freunde mehr in diesem Leben. Das kann man, glaube ich, relativ klar sagen.
Er ist der letzte echte Prolet des Weltfußballs.
Nach aber dem Rücktritt durch, von Paolo Di Canio muss man...
Durch und durch. Er ist einfach der Kernassi der Österreicher. Und ich hatte mich ja schon...
Der Assi-Ösi.
Ja, ich hatte mich ja trotzdem auf ihn gefreut, weil er natürlich in seinen besten Momenten fantastischer Fußballer ist, muss man ja nun mal auch sagen. Er wird zusammen mit Gregoritsch eingewechselt. Alaba wird von Franco Foda weiter nach vorne geschoben. Und plötzlich gewinnen sie dann noch 3-1. Und die Szene zum Tor... war ja auch großartiger Fußball.
Ja.
Und das Tor hat er auch fantastisch gemacht. Nur danach schwappt dann irgendwie wieder Quecksilber bei ihm im Kopf um.
Ja.
Und dann rastet er komplett aus. Und ich habe zuerst überhaupt nicht verstanden, weil er am nächsten Tag ist er doch wohl in eine Pressekonferenz gestiefelt und hat sich, präemptiv oder aus sich raus, ich weiß gar nicht, wie hoch die Debatte da schon geschwappt war, aber hat sich sofort entschuldigt und hat gesagt, ich bin weit davon entfernt, ein Rassist zu sein.
Ja.
Und ich hatte überhaupt.
Das hat Orban allerdings auch schon gesagt.
Ja, ich hatte aber also die Szene gesehen und dachte zuerst, es wäre eine Reaktion auf die österreichischen Fans, die ihn nicht dabei haben wollen. Also ich hatte diese Szene mit dem mazedonischen Gegenspieler überhaupt nicht wahrgenommen.
Ich habe das auf seinen Trainer gemünzt gesehen, weil er 60 Minuten auf der Bank saß. Das war mein Schluss.
Jetzt müssen
Schluss.
Wir Mr. Daly fragen, wie heißt denn der Nordmazedonier, den er da beleidigt hat?
Bist du bescheuert, mir so eine Frage zu stellen?
ja gut, das ist jetzt, ich habe es gestern, warte mal, ich hatte gestern wusste ich es noch.
Das schneiden wir alles. Oder wir unterlegen es mit Fahrstuhlmusik.
Ich liefere.
Nein, das schneiden wir nicht, da hinten wird schon...
Schneiden wir nicht, das müssen wir nicht schneiden, ich sag's dir jetzt. Und zwar Alioski.
Ja, genau.
Ist der Gegenspieler. So.
Ich muss mal gerade ganz kurz, Ewald Lienen ruft an. Guten Morgen, Ewald. Du musst den 16er aufnehmen. Das hast du nur gemacht, damit du in unserer Podcast-Aufzeichnung schnell darauf hinweisen kannst, dass du jetzt zur Aufnahme von unserem Partner-Podcast der 16er gehst. Ewald, ich wünsche dir einen schönen Tag.
Bitte richte Ewald noch ganz kurz ganz liebe Grüße von meiner Frau aus, die ihn gestern bei Lanz gesehen hat und absolut begeistert war und sagte, was für ein toller Mann. Ich möchte mich diesen Worten anschließen.
So, jetzt hast du aber alles mitbekommen, was du brauchst, um einen guten Podcast aufzuzeichnen.
Ich habe Ewald auch schon mal getroffen.
Bis dann. Ciao, Ewald.
So. Er ist ja auch wirklich ein super Typ.
Nee, er ist auch, offensichtlich ist er auch ein Marketing-Genie. Er weiß einfach, wie man Promotion macht.
Ja, der hat dich natürlich wie üblich mit deinem Trenchcoat und dem Hut und der Brille, hat er dich trotzdem erkannt, als du hier ins Podcast-Studio gegangen bist. Dürfen nicht vergessen, mein Name, der Mike Nöcker ist in Hamburg ein sehr bekannter Mann. Und du gehst jetzt auch immer hier schon mit dem Tommy-Schmidt-Outfit, ne? Dieses Tommy-Schmidt-Outfit, das sagen will, hallo, ich bin ein Prominenter, so mit Kappe und Sonnenbrille, geht Mike jetzt auch hier ins Podcast-Studio.
Ja. Sehr interessant.
Ja. Also, ist auch gemein, dass das jetzt schon das Tommy-Schmidt-Outfit ist, aber ich weiß, dass Tommy uns hört, deswegen muss man diese Schmähung ja natürlich noch, direkt. Ja.
Ja. Noch geiler. Aber, ja,
also Ewald und Michael Born nehmen jetzt der 16er auf, damit ihr nachher noch was zu hören habt. Analyse des Spiels.
Was machen die Nachholspieljungs?
Das fragen wir sich vielleicht gleich mal.
Piept denn hier meine Uhr? Es kommt eine.
Das ist eine biologische Uhr, die tickt. Du bist auch nicht mehr der Jüngste, Luca.
Das ist der Zyklus.
Ja.
Der Zyklus beginnt.
Es kommt eine Uhr. Ja, und dann, um mal wieder ins Thema zu finden, schrieb mir einer unserer Hörer und sagte, ich würde es gerne mal vorlesen, weil es im O-Ton einfach besser ist. Ich bin Serbe und ich verstehe nicht, warum Arnautovic nicht für 10 Spiele gesperrt wird. Ich finde das unerträglich und die UEFA dreht lediglich wieder Werbespots mit No Racism. Ja. Das ist alles so peinlich. Ein Serbe, der für Österreich spielt, beleidigt einen Kosovaren, der bei Nordmazedonien spielt. Wie erbärmlich kann Rassismus sein? Dann habe ich gesagt, was genau hat er denn gesagt? Weil da geht es ja jetzt ums Lippenlesen. So, und das ist jetzt wirklich sozusagen, ich weiß nicht, ob das als Quelle zählt, aber er sagte halt, für ihn nicht hundertprozentig an den Lippen abzulesen, aber es heißt wohl, Arnautovic habe gesagt, ich ficke deine Mutter, die Skipetarische. Skipetaren verwenden die Serben als Schimpfwort für Kosovaren, was sich auch gegen den muslimischen Glauben richtet. Eine sehr, sehr schlimme Beleidigung. Herzlichen Glückwunsch, Marco Arnautovic.
Ja, absolut. Das sehe ich natürlich auch so. Wir haben ja nun schon auf der internationalen Ebene in den letzten Monaten ja einige Male über Rassismus diskutiert, waren uns meistens sehr einig und haben dann auch Konsequenzen gefordert und auch gesehen. Und das kannst du dir natürlich als UEFA an dieser Stelle eigentlich überhaupt nicht erlauben. Also wenn das auch nur ansatzweise belegbar ist, ne, das ist ja jetzt, was heißt Spekulation? Es wird ja Leute geben, die diese Bilder auswerten und sagen, ja, das hat er gesagt. So, exakt. So, gibt ja Zeugenaussagen, all dieses. Dann kannst du das natürlich nicht durchgehen lassen.
Weil dann kann er sich doch alle seine Bekundungen in dieser Pressekonferenz, in dieser Medienrunde, wenn er dann hinkommt und sagt, ich bin der Letzte, das ist ja wieder so, ich habe doch auch nach dem Motto, ich habe doch auch kosovarische und nordmazedonische Freunde und kroatische und wir sind alle irgendwie zusammen und das muss man doch so sehen. Ich bin kein Rassist, dann bist du, also wenn du kein Rassist bist, bist du zumindest ein ziemlich dummes Schwein.
Ja, also das kann ja, also wenn der sagt, ich bin kein, also möglicherweise ist er ja kein Rassist, aber er hat sich halt einfach rassistisch geäußert. So,
und aber wie kann man denn kein Rassist sein und sich gleichzeitig rassistisch äußern?
Ja, gut, das muss man vielleicht mal in so einem Pro-Seminar dann mal komplett mal durchdeklinieren.
Rassisten-Pro-Seminar.
Aber es gab auch schon Menschen, die jetzt, sag mal, also das ist jetzt wirklich populär philosophisch, aber theoretisch ist das denkbar, ne? Aber in diesem Falle lässt es eine gewisse Geisteshaltung dahinter erkennen. So,
das ist doch genau wie bei Lehmann und Daogo gewesen. Ja. Man würde nicht sagen, ein Lehmann ist komplett als mit rassistischen Gedankengut aufgefallen, aber alles, was in den Tagen passiert ist, ist halt durch und durch eine rassistische Äußerung gewesen.
Ja, und du merkst halt einfach in solchen Situationen, wenn in aufgeheizten Situationen, wo der Intellekt in der Regel ja sowieso immer ein bisschen zurücktritt, tritt dann meistens das hervor und zutage, was sehr tief oder vielleicht gar nicht so tief in einem so schlummert, dass man die Leute dann immer auf das Niedrigstmögliche reduziert, was einem persönlich so im Geist herumschwirrt. Und das ist dann in seinem Falle offensichtlich das, was er dann gesagt hat. So. Es gibt ja auch andere Beleidigungen. Man kann ja einfach auch nur sagen, du dummes Arschloch oder du mieser Penner. So, ja,
oder man lässt es einfach.
Aber wenn man schon zu einer Beleidigung greifen will, also ich habe im Straßenverkehr auch schon Leute beleidigt, aber ich habe sie nie rassistisch beleidigt.
Also nun ist der Krieg ja in dieser Region noch nicht so lange her. Insofern weiß man möglicherweise aber auch nicht, und das ist eben die Schwierigkeit jetzt aus unserer Perspektive da drauf zu gucken, man weiß natürlich auch nicht, was in diesen unterschiedlichen Gruppen, in den ethnischen Gruppen und so weiter.
Ja, es gibt da ein bestimmtes Spannungsfeld, was sicherlich in die Familienhistorie eingeflossen ist, aber das macht die Äußerung ja nicht.
So, das macht sich besser. Ich wollte es nur einmal kurz mal
als nur weil der Opa vom Russen ins Bein geschossen wurde, heißt das ja jetzt nicht, ne?
Ja, ja.
Ich weiß natürlich, was du meinst.
Ich wollte es nur mal als Randnotiz zumindest mal irgendwie mit reinbringen. Aber der Punkt, und jetzt geht es ja einen Schritt weiter, also das ist ja das, was Karim Böh auch gestern gesagt hat. Jetzt ist langsam, und auch Kevin Prinz Boateng, glaube ich, schon vor 2 oder 3 Jahren bei mir im Interview gesagt hat, jetzt ist langsam mal genug mit Filmen, mit lustigen Anti-Racism.
Das hat ja Hans Sapai bei uns ja auch gesagt, als wir im Sportclub waren.
Stimmt, das unisono, sagen das im Moment alle. Genau. Es ist wirklich jetzt mal so langsam genug mit diesen... Das mit den Fähnchen, du musst jetzt auch tatsächlich mal ein bisschen härter durchgreifen.
Genau.
Also dann tut es mir auch leid für die Österreicher und für den dann doch ja auch in phasenweise genialen Spieler.
Ja.
Aber sowas musst du einfach mal hart sanktionieren.
Ja, natürlich, klar.
Und du musst natürlich auch Menschen, die sich rassistisch äußern, aus dem Stadion schmeißen und sie mit lebenslangem Stadionverbot verbannen. Und
das ist auf jeden Fall effizienter als diese ganze Kampagnenscheiße.
Wenn die Entschuldigung sozusagen zum Allheilmittel wird, also du in die Richtung deines Gegenspielers sagst du eben den Satz, den ich zitiert habe.
Ja.
Und dann kann es doch nicht sein, dass am nächsten Tag eine proaktiv vorgetragene Reue der Weichzeichner für das alles ist. Weil es ist ja gesagt, dann kann ich ja, das ist ja wirklich das Prinzip AfD, dann kann ich ja vorher immer alles sagen. Sind ja sagen, habe ich doch gar nicht so gemeint. Dann passiert nichts. Dann leben wir aber in einem Spannungsfeld
Konsequenzlosigkeit.
Genau, das war genau das Wort.
Ja,
danke, Micky. Kompletter Konsequenzlosigkeit. Das wollte ich sagen. Du hast einfach keine Konsequenz. Dann ist aber auch alles erlaubt.
So, und dann ist ja noch ein Punkt dazu. Man merkt ja, dass ablehnendes oder zumindest latent rassistisches Gedankengut ja in den Stadien immer noch vorhanden ist, weil wenn wir jetzt beobachten, dass beispielsweise im Spiel gegen Russland Belgien kniet, Russland nicht, die Zuschauer anfangen zu pfeifen, und zwar nicht gegen die Mannschaft, die nicht kniet, dann merkt man ja, dass dieses Spannungsfeld immer noch da ist.
Ja.
So, und wenn über Jahre, über Jahrzehnte wahrscheinlich sich die UEFA und ja auch eigentlich die FIFA, wenn der Fußball sich seit Jahren hinstellt und versucht sozusagen dieses eben diese Bühne auch zu nutzen, um sich dahin gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Homophobie abzugrenzen, dann, wie gesagt, und da kann man Hans Sapai und Karim Bö und Kevin Prince Boateng nur zustimmen, muss sich jetzt langsam mal was ändern. Genau. Es muss langsam dem Ganzen eben auch irgendwo etwas folgen, Taten folgen, Konsequenzen folgen.
Genau.
Ich finde es übrigens auch schwerwiegender als jetzt die Debatte, wer steht und wer kniet, ist es aber, wenn sich eine Mannschaft entscheidet zu knien, dass dann gebuht wird. Also ich finde diese Äußerung von den Rängen, auszubuhen, viel, viel schwerwiegender und auch fand ich viel, viel überraschender, als dass jetzt pass auf, ausgerechnet die Russen und die Kroaten nicht gekniet haben.
Also richtig.
Ja? Ich meine, wir hatten die Debatten um die kroatische Mannschaft schon bei mehreren Turnieren jetzt. Ja, und das letzte und berühmteste Opfer war Manuel Neuer im Urlaub.
Ja.
Von dem Gedankengut, was es auch in Kroatien gibt. Und die Lieder, die gesungen werden und die auch gesungen wurden in der Kabine nach dem Vize-Weltmeistertitel vor 3 Jahren. Aber dass das von den Rängen dann so kommt. Und was mich aber dann wieder zu dem Punkt bringt, dass Hans Sapai eben im Sportschau-Club total recht hat, knien schön und gut. Aber auch das ist irgendwann nur noch eine Geste und ein Symbol, ein wichtiges.
Ein,
aber es muss was darüber hinaus passieren. Also knien, dann aufstehen und was tun. Also so wie Marcus Rashford, der sich ja eben dann auch für kostenlose Mahlzeiten in den Schulen engagiert, für Kinder. Du brauchst halt sozusagen etwas, was über den Spielfeldrand hinaus wirkt.
Ja, exakt.
Das ist nämlich das, was dann bleibt.
Genau, und darum geht's. Dass es keine leere Geste bleibt. So, das ist es halt. Du musst aber
davon
leben
haben wir auch schon genug.
Ja.
Also mit diesem No to Racism, das ist ja irgendwann, es wird ja auch so, es hat ja irgendwann gar keine Substanz, weil du denkst, ja cool, das ist halt ein Slogan, aber der bringt uns nirgendwo.
Aber da bist du wieder bei dem, was du, was ich jetzt unlängst auch noch besprochen hatte mit Katja Kraus, also in diesem Apokalypse-Special zur EM, die sich ja auch sehr stark, also sie nicht alleine, aber mit mehreren anderen dafür einsetzt, dass der Fußball insgesamt diverser wird. Und das hast du natürlich, wenn du auf den Verbands-, auf den Vorstandsebenen natürlich die Panels, die Boards diverser zusammensetzt, halt eben mehr Frauen, mehr BPOC, call it whatever, dann hast du natürlich auch wesentlich mehr Dringlichkeit und wesentlich mehr Expertise. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Hans Sapai im DFB implementieren würdest, beispielsweise, und einen Gerald Asamoah und eine Almut Schuld, egal, dann hättest du natürlich auch künftig ein anderes Handling mit solchen Fällen, mit dem, was in den Stadien passiert, mit der Zusammensetzung auf allen Ebenen, mit der Reaktion auf Vorfälle. Darum muss es ja gehen. Wenn du halt immer nur die Rainer Kochs dieser Welt in den ganzen Gremien sitzen hast, dann werden die natürlich immer sagen, das mit den Fähnchen reicht doch. Ist doch klar.
Und die zweite Ebene ist natürlich die noch dazu kommt.
Wobei ich übrigens Rainer Koch gar nicht würde unterstellen wollen, dass der das gut findet, was da passiert. Das meine ich nicht. Aber es ist so eine, man ist dann schneller durch mit so einem Thema.
Es fehlt die Dringlichkeit, weil die Perspektive fehlt.
Exakt.
Und es ist ja, wie auch in einer guten Fußballmannschaft, wichtig, dass du verschiedene Charaktere und verschiedene Biografien hast. Und so ist es ja eben auch bei den Experten.
Genau.
Und eben auch in den Gremien. Wenn du eine Frau da sitzen hast, wenn du jemanden mit dunkler Hautfarbe da sitzen hast, der erzählen kann, wie es ist, mit dunkler Hautfarbe in Deutschland aufgewachsen zu sein.
Exakt.
Deshalb nochmal, Schwarze Adler heißt die Doku, oder? Bevor ich
jetzt komplett Quatsch
erzähle. Ja. Guckt euch das an. Guckt euch das wirklich an. Das ist fantastisch, weil es dir auch nochmal die Augen öffnet, weil man immer denkt, ja, ich kann mir das schon vorstellen. Nein, kannst du nicht.
Genau.
Exakt. So, du musst das aus erster Hand hören und dann hat es eben auch einen ganz anderen Effekt, wenn die Perspektive wechseln kann.
Und die zweite Ebene ist halt immer auch noch die Spielerebene, von denen du natürlich auch Dinge abverlangen kannst. Also wir freuen uns immer, wenn jemand wie Leon Goretzka sich klar positioniert, sich klar klare Kante zeigt, sich engagiert. Ich weiß, dass meine Kinder mir ständig vorschwärmen, wie geil sie N'Golo Kanté finden.
Mhm, ja.
Natürlich, weil er ein großartiger Fußballer ist, aber ja, weil er auch der Einzige ist, der Mini fährt.
Ja,
und sich wahnsinnig engagiert eben, ja, gegen Armut und Ähnliches. Das, ja, ist Vorbildcharakter. Ja. Also das ist eben auch ein, ja, Stück, das ist Zeitgeist.
Halt das, neue, das ist halt auch irgendwie, genau, ein bisschen das neue Rebellentum.
Richtig.
Ne? Also wirklich, sag mal, Social Awareness ist gefühlt der neue Punk, was, ja, wir ja bei Leon Goretzka auch erleben. Ja. Also ich will da jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht die anderen in Misskredit bringen, aber da kannst du dir für von Louis Vuitton für 8.000 Euro Trainingsanzüge kaufen, wie du willst, oder bemalte Felljacken. Du stichst halt dadurch nicht heraus. Du stichst heraus, indem du eine gewisse Aufmerksamkeit hast für Gesellschaft, für diese Dinge. Ich meine, Marcus Rashford ist deswegen auch der coolere englische Profi.
Ja.
So.
Das, ja, weil ist er sich halt eben über Gesten hinaus engagiert.
Genau, exakt. Ja. Ne? Also von daher kann man alleine aus PR-Gründen nur dazu raten, künftig, ja, sich vielleicht da auch ein bisschen anders.
Und vielleicht auch einfach machen und eben nicht.
Erstmal machen. Ja. Das steht auch in meinem Buch. Ich bin in Recklinghausen groß geworden. Als Bademeister, als Schwimmmeister. Und ich habe gesagt, hier erstmal machen. Habe letztens noch als Malbritt in der Landschaft. Habe ich im Laschet, habe ich erstmal die Hammelbeine langgezogen. Habe gesagt, hier impfen, durchimpfen bei McDonald's. Da kriegst du hier noch eine Chicken Wings, da kriegst du noch eine Impfung. Erstmal machen.
Wo kam der denn jetzt her?
Das ist frei. Das ist aber auch wirklich, man muss sich auch nur anticken.
5 Oscars.
Was ist denn das für ein Stuhl?
Was?
Was ist denn das für ein Stuhl?
Das ist ein entsetzlicher Stuhl.
Ich sag doch, man muss ihn nur...
Selbstverständlich. Ja. In Ludwigshafen gibt es jetzt eine Helmut-Kohl-Allee.
So.
Ja, ja, so. Ja. Haben Sie den Maike Richter gefragt. Eigentlich sollte das schon vor 4 Jahren eröffnet werden, aber dann haben Sie Frau Richter, können wir jetzt eröffnen? Weil ich will den Namen der nennen. Ja, also der Allee, was war der hat die Spendernamen ja nie genannt.
Ach so.
Ja. Und warum spricht Maike Richter eigentlich wie Helmut Kohl? Aber wenn sie Hannelores Kleider anzieht, kann sie auch Helmut Stimme haben.
Absolut,
ne?
Absolut.
Ja, also, bitte. Naja. So, sind wir durch, oder was?
Nein, bist du verrückt.
Ich muss jetzt gleich mal los, ey.
Wo musst du denn jetzt schon wieder hin?
Ich habe noch Termine, ich habe heute noch eine Sendung.
Ja, aber das ist doch hier nur über Fußball reden.
Ja, aber ich habe hier noch den ARD Sportclub. Soll ich jetzt hier nur für euch Eierköppe, soll ich dann da sagen, ich kann nicht kommen, oder was?
Du bist der Waldi von der ARD, ne?
Ich dachte, Waldi war der Waldi von der ARD.
Aber können wir denn wirklich, also Micky, willst du wirklich aus dieser Sendung gehen? Wir haben nicht einen Satz über Christian Eriksen verloren?
Ja, natürlich. Also ich werde ja jetzt nicht...
Du gehst ohne einen Satz über...
Ja, ich hau ja jetzt nicht ab wie Mehmet Scholl, wenn es ums Doping geht, sondern ich bleibe natürlich jetzt noch hier und natürlich können wir noch über Christian Eriksen reden. Also die 5 Minuten habe ich mit Sicherheit noch.
Ja, weil es einfach... Also es sind ja einfach diese Sachen, wo man so sagt, ey, wie lange läuft denn das Turnier schon? Dass so viele Dinge passiert sind, die gar nicht allein sich um Fußball drehen. Also der Arnautovic, ja, und dann natürlich der Eriksen, wo du sagst, okay, es ist der erste richtige Spieltag, ja, ja. Eröffnungsspiel Freitagabend. Dann kommen wir gerade irgendwie vom Kicken am Samstag und genau. waren alle draußen im Park. Und dann kommt plötzlich diese Nachricht. Also wir hatten das Spiel gar nicht gesehen. Und dann kam das über den Ticker. Und dann bekam ich am laufenden Band aus allen Richtungen WhatsApp-Nachrichten. Schaust du das Spiel? Das kann doch nicht wahr sein. Ich sitze hier zu Hause und bete für Eriksen und so. Das war so ein Kollektivmoment, ja, schon ganz früh im Turnier, weil man so gebankt hat. Und jeden, der schon mal auf dem Fußballplatz gestanden hat, insbesondere, natürlich auch jeden anderen, aber jeder, der schon mal auf dem Fußballplatz stand und dieses Gefühl und diese Ohnmacht und irgendwie, also das ist ein Moment, ich kann mich nicht erinnern in den letzten Jahren, dass mich etwas so persönlich berührt hat,
ja,
wie dieser Überlebenskampf von Eriksen auf dem Feld, die Gesichter seiner Mannschaftskameraden, die Frau, die dann von Simon Kjær getröstet wird. Und also alles drumherum war so, und dieses Hoffen und Bangen, so ging es uns allen, ey, lass den nicht, ja, auf dem Platz sterben, lass, dass das irgendwie gut ausgeht. Also das war, glaube ich, so das kollektive Gefühl. Deswegen fand ich die Debatte über, darf man da jetzt draufhalten mit der Kamera oder darf man das Spiel fortsetzen oder nicht, auch eher zweitrangig. Es ging in erster Linie darum, dass der da heil wieder rauskommt.
Ja, absolut. Das ist natürlich auch ganz, also im Nachhinein weiß es ja jeder sowieso immer ganz genau, das ist natürlich in dem Moment unglaublich schwer auszutarieren, wo endet das gottgegebene Recht des Fernsehzuschauers auf Berichterstattung dessen, was da passiert? Und wo beginnt die Schaulust und das Gaffen? Und glücklicherweise, muss man ja auch sagen, hat die dänische Mannschaft in Gestalt von Simon Kjær ziemlich deutlich aufgezeigt, wo das Gaffen beginnt. Und hat dann, also Simon Kjær vielleicht jetzt schon der Spieler des Turniers, um es mal so ein bisschen moralisch aufzuladen, weil er, glaube ich, 10 von 10 Punkten gemacht. Er hat alles richtig gemacht in dem Moment. Er hat seinem Mitspieler offenkundig das Leben gerettet, indem er die Zunge aus dem Rachenraum befreit hat, wenn ich das einigermaßen korrekt medizinisch wiedergebe. Dann hat er die Freundin des Spielers Eriksen, so gut es eben geht, versucht zu beruhigen und dann gleichzeitig noch die Mannschaft dazu angehalten, eine Mauer zu bilden, um halt eben dem Spieler Eriksen diese Bilder von sich selbst zu ersparen, die dann durchs Fernsehen gehen. Und das ist natürlich extrem gut gelöst. Es ist in dem Moment dann ganz schwer, auch für einen Sender wie das ZDF zu entscheiden, wo die Berichterstattung dann endet, wo es dann nur noch in Spekulationen mündet und in betretenen Gesichtern. Man hat ja auch im Studio gesehen, wenn ich mich nicht irre, Mertesacker hatte Tränen in den Augen. Also das heißt, es war für alle eine extrem belastende Situation. Du konntest auch keinen Mehrwert mehr liefern. Es gibt dann nichts mehr zu berichten. Es gibt nichts mehr zu sagen. Es gibt nichts mehr zu erzählen. Es ist dann das was es ist und es bleibt nur noch das Hoffen. Spätestens in dem Moment gibt es kein Anrecht des Zuschauers mehr darauf, noch mehr Bilder aus dem Stadion oder aus dem Studio zu bekommen. Und das in diesem Moment dann zu entscheiden, wann es dann wirklich genug oder sogar schon mehr als genug ist. Die Entscheidung kann einem ja niemand abnehmen in dem Moment. Aber ich glaube, das hat das ZDF sehr gut gelöst. Oder so gut ist es, sagen wir es auch anders. Vielleicht nicht sehr gut gelöst, aber du kannst in dieser Situation nicht alles richtig machen, aber du kannst wahnsinnig viel falsch machen.
Du hast vor 2 Wochen ja mal gesagt, dass alles, was wir hier machen bei MML, Spekulation ist. Und das stimmt natürlich. Ja. Aber ich finde, genau da fängt die dunkle Seite der Spekulation an. Also wirklich da, wo du sagst, das brauche ich jetzt auch nicht. Niemand weiß was. Genau. Und alle reiten aber weiter drauf rum. So, und das, ich finde aber trotzdem, dass das gar nicht passiert ist. Also, dass sie das
Das ist nämlich der Punkt. Ich hatte auch das Gefühl, dass es ehrlicherweise ganz gut gelöst worden ist, weil es kommen ja in diesem Fall 2 Dinge zusammen. Es kommt zusammen dieser furchtbare Moment, dieses tragische Ereignis. Aber es kommt ja auch das zusammen, was du gerade eben gesagt hast, Lukas. Viele haben dir geschrieben. Viele haben geschrieben, ich bete für Eriksen. Ja. Ich habe mehrfach den Satz gehört, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben gebetet. Also es haben Menschen sozusagen mitgefiebert und ihm die Daumen gedrückt und mitgelitten mit der Situation. Und ich glaube, dass dafür du erstens nicht aus dem Stadion rausgehen kannst. Also kannst du schon, aber ich finde irgendwie, du kannst es nicht, weil du kannst den Zuschauer da auch nicht komplett alleine lassen. Mhm. Und dann wird der Bergdoktor gesendet, der zu 95% auf einer Intensivstation stattgefunden hat.
Ja gut, das hätte man vielleicht.
Ein bisschen
früher wäre der als Experte geschaltet.
Ja. So.
Immerhin sind wir da raus.
Also das fand ich tatsächlich total unangenehm. Und insofern in dieser Gesamtkonstellation fand ich die Art und Weise, wie das ZDF das gemacht hat, wie aber auch die Bilder von der FIFA produziert worden sind, fand ich eigentlich tatsächlich sehr respektvoll und sehr insoweit genügend distanziert, um trotzdem den Zuschauer auch genügend trotzdem noch mitleiden, mitfiebern, auf der Höhe zu haben.
Die eigentliche Debatte hat ja danach angefangen. Also hätte man ein dänisches Team, das dann 0-1 gegen Finnland ja verliert, weil es kollektiv unter Schock steht. Nichts anderes ist ja passiert. Da ist eine Mannschaft unter Schock gestellt. Die wussten über Minuten erst und dann über Stunden nicht, ob ihr Mannschaftskamerad verstirbt. Also mehr Schockzustand in einer Fußballmannschaft geht nicht. Und die Frage war, kannst du weiterspielen? Also durfte dieses Spiel an dem Abend stattfinden? Und sie haben ja die Spieler entscheiden lassen. Und weil Eriksen, als er wach war, gesagt hat, spielt sozusagen, also diese Heldenrolle, spielt für mich weiter. Und natürlich, ich hätte auch als Fußballer weitergespielt. Ich habe gesagt, komm jetzt erst recht, nicht morgen um 12.30 Uhr und so. Aber wir reden immer über den mündigen Profi. In diesem Moment hätte es eine übergeordnete Instanz, in diesem Fall die UEFA, geben müssen, die das aus den Händen von unter Schock stehenden Spielern nimmt und sagt, das könnt ihr nicht entscheiden. Ihr steht im schlimmsten Sinne neben euch. wir spielen das morgen weiter. Und ja, das war ja auch hinten raus, hat ja der dänische Coach auch gesagt, die falsche Entscheidung ist, die Spieler entscheiden zu lassen. In dem Moment aber ja trotzdem auch wieder niemandem Vorwurf zu machen, weil das natürlich aus dem Affekt heraus passiert ist. Nur muss die UEFA sich irgendein Konzept für so einen Moment überlegen. Sie sagt, ey, wir müssen da irgendwie eine Guideline haben, dass wir sagen, sorry, wenn das passiert, dann sind wir, dann ist das unser Haus und genau, wir haben die Entscheidungsgewalt darüber. Ja. Dass sowas nicht nochmal passiert.
Ja.
Ich habe übrigens gerade gelesen, um nochmal zu switchen. Das ist ein harter Cut jetzt, aber ich lese gerade über Cristiano Ronaldo, der homophob beleidigt worden ist im Spiel gegen Ungarn.
Ja.
Und da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir auch eben besprochen haben. Also Peter Gulacsi ist dann zu ihm gekommen, hat ihn in den Arm genommen und hat sich entschuldigt für die Zuschauer. Aber daran sieht man ja. Da
muss man übrigens mal einen anderen Begriff finden, weil homophob klingt immer so, als hätte man wirklich einen Grund, irgendwie Angst. Homoaggressiv wäre vielleicht in dem Fall. Das ist natürlich, also man ist immer wieder überrascht, wie dämlich manche sind. Ja. Ne?
Gut.
Ja, und wie viel von den Klischees dann auch stimmen, wenn es dann, wahrscheinlich kommt es ja dann aus dem ungarischen Block, ja, wie viel dann eben doch von dem, was man so mitbekommt und denkt, ach, aus welcher Richtung könnte es
Entschuldigung, kommen? Ich meine, ich will ja jetzt wirklich, also ich bin weit davon entfernt, Ungarn in Bausch und Bogen abzuurteilen, aber ich meine, die Fidesz-Partei hat jetzt auch nicht völlig zu Unrecht relativ viel Backing in der Bevölkerung. Das kommt ja nicht von ungefähr.
Kurzer Einschub dazu. Joel Petri klagt übrigens auf Weiterbeschäftigung bei Hertha BSC.
Na, siehst du, also.
Das landet gerade vor dem Arbeitsgericht. Ja. Ich wollte aber noch härterer Cut, also noch einen letzten Gedanken dazu.
Ja, aber bitte.
Habt ihr noch mitbekommen, dass die UEFA natürlich so als Zeichen und so, da sind wir wieder bei leeren Gesten, Christian Eriksen zum Spieler des Spiels gewählt hat?
Okay.
Wo ich so, das fand ich schon irgendwie unpassend, weil danach gespielt. Wenn die UEFA ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte, wäre Spieler des Spiels Simon Kjær geworden.
Absolut.
Weil das wäre dementsprechend nicht der, der um sein Leben gekämpft hat und es geschafft hat bis ins Krankenhaus. Natürlich, ich verstehe die Geste, die hat sich aber grundweg falsch angefühlt. Und du hattest ja die Person. Das heißt, wenn jemand ein offenes Auge, situativ ein offenes Auge hätte, hätte da an der Anzeige dafür gestanden, Simon Kjær, der eben sich, der wirklich der Held dieses Spiels geworden ist. Das noch der Gedanke. Und bevor Micky jetzt geht, ich weiß nicht, ich kann euch ja nicht sehen, wollte ich euch noch etwas mitgeben, dass es nochmal final um Fußball geht. Das 0:0 von Schweden gegen Spanien hat eine Absonderlichkeit in der Statistik hervorgebracht. Abgefahren, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Die Spanier hatten 6 Spieler auf dem Platz, das musste ich euch unbedingt erzählen, 6 Spieler, die 90 oder mehr Pässe gespielt haben. Diese 6 Spieler kamen auf ungefähr 530 Pässe. 90 oder mehr. Die gesamte schwedische Mannschaft hat in 90 Minuten 89 erfolgreiche Pässe gespielt.
Ja, bitte.
89.
Also die haben 89. Du hattest in dem spanischen Team 6 Spieler, die alleine mehr Pässe erfolgreich an den Mann gebracht haben, als das gesamte schwedische Team. Der Ballbesitz ist ein neuer Europameisterschaftsrekord, war bei 85,1% und das Spiel ist 0:0 ausgegangen.
Und jetzt kann ich nur sagen, wenn ihr weiter erfolgreiche Pässe haben wollt, dann schickt mir eine E-Mail im Darknet. Euch die Pässe, wenn ihr wieder in die Clubs wollt und die Bars, kein Problem. 50 Euro. Ich habe die gelben Dinger alle hier. Und weil alle ihre Impffotos gepostet haben mit den ganzen Impfchargen, ist das Ganze absolut glaubwürdig.
Wenn das nicht mal, das ist doch auch ein Spiel, das irgendwann mal in, sagen wir mal, 10 Jahren vom Nachholspiel besprochen werden kann, oder?
So.
Ja.
Ja.
So.
Eine Überleitung
Seid ihr da?
Aus der Hölle.
Was? Eine Überleitung aus der Hölle, hast du es gesagt?
Hallihallo in die Runde.
Hallo. Guten Tag. So, nachdem uns schon Evalin hier reingesneakt ist, um sich mal kurz der 16er quasi uns in den Podcast hinein tätowieren zu lassen. Olli ist da, glaube ich, oder?
Ja.
Hans auch?
Und Hans ist auch da. Ja, hallo.
Schön, dass ihr da seid, denn ihr seid unser zweiter neuer Partner-Podcast, Nachholspiel. Sagt mal ganz kurz, was ihr macht.
Ja, also zunächst, wir sind uns ja schon sehr vertraut. Also auf der linken Hinternbacke habe ich MML tätowiert und Olli, glaube ich, auf der rechten.
Ja.
Und wir sind im Endeffekt ein Podcast, der sich gar nicht mal mit dem aktuellen Fußball beschäftigt, sondern wir schauen immer nach hinten. Wir produzieren jede Woche eine neue Folge und versuchen, das Datum immer so zu treffen, dass wir über ein Ereignis sprechen, was in dieser Woche passiert ist. Und wir haben immer Zeitzeugen dabei oder eben Fußballexperten, so wie euch. Und es ist einfach für uns immer eine ganz schöne Abwechslung zu sehen, dass neben dem Tagesgeschäft einfach noch so viel an Fußballgeschichte auf der Straße liegt, die man oft gar nicht mehr so präsent hat.
Geil, daraus sollte man mal ein Buch machen.
Ich wollte es gerade sagen.
Sehr schön. Habt ihr zur EM jetzt auch was gemacht?
Ja, einiges. Also die noch aktuelle Folge ist die Folge über Michel Platini, der ja 9 Tore alleine bei der EM 84 erzielt hat. Und wir haben gemerkt, wir sind alle, also eigentlich sind wir zu dritt, Mario ist noch da, und wir sind alle so 85, 86er Jahrgang. Und die 80er Jahre sind im Fußball für uns so ein blinder Fleck. Deswegen haben wir uns
für mich auch.
Ja, richtig. Tennis
für Battiston übrigens auch.
Ja. Oh, ja, sehr gutes Beispiel. Darüber redet Michel Platini natürlich nicht exklusiv bei uns, aber wir haben einige Schnipsel von ihm, wie er darüber spricht, über eben diesen Schock, als Toni Schumacher damals Battiston umgemäht hat. Außerdem haben wir die Woche davor mit Horst Rubesch gesprochen in unserer 1980er EM-Folge, wo Deutschland der Europameister wurde. Und jetzt am Samstag jetzt am Freitag sogar schon, kommt die Folge über die Europameisterschaft 1996 in England, und da ist dann Thomas Helmer unser
Gast. Mr. Doppelpass, geil. Thomas Helmer ist zu Gast, und weil ihr gerade oder vorhin bei Helmut Kohl auch gewesen seid, also Thomas Helmer hat so ein bisschen geschildert, wie die Party nach dem Golden Goal ausgesehen hat. Damals auch im alten Wembley-Stadion mit
ich
ganz
engen... Ich kann dir genau sagen, wie es war. Es war eng in der Kabine,
genau. Als ich gekommen bin.
Und ich habe mir da gesungen, Pille, Palle, alle... Strahle, truff. Du warst gestern auch schon da, 3 Tage nach. Ich habe richtig abgefeiert mit den Bitches und den Boys. Ich habe richtig Gas gegeben damals in England. Das war wunderbar. Das muss man sich schon mal vorstellen. Ich hatte links auf dem Bein eine, rechts auf dem Bein eine, in der Mitte auch eine. Ich habe richtig abgehörtet. Meine Fresse, war das geil. Fuffis im Club. Ich habe die Dinger, ich habe die Teile geschmissen. Das glaubst du überhaupt nicht. Ich war der 187 Straßen Helmut. Das war großartig. Mir klappt's nicht. Ich habe richtig abgetast. Fazit ist es wirklich. Eis Helmut. So, bitte, ich bin raus. Das sage ich euch.
So, kurze Frage ans Nachholspiel. Ihr gehört ja jetzt zur MML-Familie. Seid ihr euch nach diesem? Ja. Seid ihr euch sicher, dass das der richtige Schritt war?
Ja, es gibt kein Zurück mehr, oder? Also,
es gibt wirklich kein Zurück mehr. Das ist absolut richtig. Ja. Das ist richtig. Ja.
Wunderbar.
Sehr schön. Wir freuen uns auf jeden Fall darauf. Also, am Freitag kommt es raus.
Freitag, genau.
Nachholspiel überall da, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr natürlich auch bei uns in den sozialen Medien miterleben, folgen, anhören und ein bisschen nostalgisch werden.
So.
Und mit Helmut Kohl zusammen abhorten.
Genau. Richtig.
Helmut Kohl, Ali.
Miki, ab mit dir. Vielen Dank.
Dankeschön, macht's gut. Ciao.
Ciao. Genau.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Wo kam der denn jetzt bloß wieder her?
187 Helmut? 187 Helmut? MC Helmut and the Funky Bunch.
MC Helmut and the Funky Bunch. Kohl and the Gang. Ich sag's euch. Mann. Es tut mir leid. Ich weiß ja auch nicht, wo das kommt. Oh Mann. Ich mach mir jetzt irgendwie noch schnell so eine Bowl und dann geht das weiter. Also, ARD. Sportclub.
Ja.
Ne?
Viel Spaß heute Abend.
Unter anderem mit Ingo Zamperoni und Rachel Rinast. Sehr gut.
So.
Mit top. Ich komme auch.
Geil. Ne? Miki Beisenherz.
Tschüsschen.
Danke, dass du da warst. Alter. Jetzt bin ich fix und fertig.
Ich kann auch nicht mehr. Ich bin richtig. Ich stehe im Schweiß.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.